Ich wünsche euch ein richtig gutes neues Jahr. Das Jahr 2020 hat begonnen und das ist wieder Potenzial, dass wieder was Neues kommt und dass Gott dieses Jahr segnet für dich, das wünsche ich dir. Und es ist ja so, warum feiern wir eigentlich das neue Jahr oder wünschen uns für ein neues Jahr? Dass alles gut wird. Das kann man ja genauso beim Geburtstag machen, so wie bei Kirsten. Man kann es aber auch für den Tag machen. Man kann es auch für diesen Abend machen. Man kann sich auch für diesen Abend einen guten Abend wünschen, dass der Herr einen nochmal was aufzeigt. Wir haben es eben gesungen. Wir haben von dem Wort gesungen, ja, was wunderbar ist, was der Herr uns gegeben hat. Und so ist es auch. Das Wort kann einem täglich begegnen, wenn man es liest, wenn man seine Bibel dabei hat. Ich habe meine Bibel jetzt ganz neu, weil ich meine Bibel verloren habe. Über die Hochzeitsreise oder irgendwo ist die Bibel verloren gegangen. Und meine jetzt Schwiegermutter, die sagte zu mir, ach, du weißt so, das mit der Bibel verloren, das ist ihr auch schon zweimal passiert. Das war total schade, weil da immer Sachen man kennt sich einfach gut aus, ne? Also wenn ich auch in die Bibel reingucke, ich weiß einfach genau, wo ich was unterstrichen habe. Ich kenne mich da gut aus. Jetzt muss ich mich ganz neu einfinden, weil die auch ein bisschen anders ist, die Bibel. Obwohl es die gleiche ist, die Lutherbibel, ist sie aber ein bisschen kleiner und deswegen ist es auch ein bisschen anders verrutscht. Naja, aber sie sagte dann auch zu mir, in der Gemeinde hat sie jetzt eine Bekannte, die mitbekommen hat, dass in dem einen Gefängnis, wo sie auch jemanden dann kennengelernt hat, dass da jemand zum Glauben gekommen ist. Und wie wir das auch gesungen haben, Freude, Kraft und ich weiß nicht, wie es da noch weiterging, Stärke, Zuversicht, genau. All das hat dieser eine Mörder da bekommen. Also weiß nicht, ob das ein Mörder war, tatsächlich weiß ich das nicht. Das wusste sie auch nicht ganz genau, aber jemand, der ziemlich hoch eingesessen hat, bis an die lebenslänglich, so, also muss wahrscheinlich mit Tod irgendwas zu tun haben. Und der hat auch als erstes, als er in die Zelle gekommen ist, alles klein gehauen und so und hat dadurch aber was gefunden, nämlich die Bibel des Vorgängers und hat die gelesen und hat das alles für wahr gehalten, was er da gelesen hat, bis zum Glauben gekommen. Und dann kam dann jemand, hat dann, weiß nicht, auch so Andachten, so wie auch du das bei den Amäos da gehalten hast, hat dann eine Andacht gehalten. Und dann kam der dazu, der wusste irgendwie ganz viel, ne, war erstaunt und hat gefragt, bist du Christ? Nee, ich bin nicht Christ. Hat ihm keiner gesagt, dass das ja irgendwie miteinander zu tun hat, dass wenn er an diesen Gott glaubt, den er da gelesen hat, von dem er da gelesen hat, dass er dann auch ein Christ ist. Und das wurde ihm dann auch erst bewusst. Und dieser Mann, der wird jetzt auch bald entlassen, frühzeitig, weil sein Leben sich verändert hat. Könnt ihr euch das vorstellen? Dass das Tatsache ist, ich war sehr erstaunt und sehr froh, das einfach mal so ganz dicht mal zu erleben, von jemand zu hören, auch wieder um eine Ecke. Aber dass das einfach tatsächlich so ist, dass jemand, der die Bibel einfach so findet, und dann ja auch Jahre eingesessen hat, der hat ja dann etliche Jahre, also mehr als 10 Jahre auf jeden Fall, Zeit gehabt, die Bibel zu lesen. Und es hat ihn verändert. Das wünschen wir uns doch, oder? Dass uns die Bibel verändert, und etwas in uns anregt. Und er ist tatsächlich zu einem neuen Menschen geworden, ganz offensichtlich, denn er verhält sich ganz anders. Und er verhält sich auch ganz anders dadurch, dass er Jesus Christus kennengelernt hat. Und wir können uns das immer gar nicht vorstellen, wenn wir sagen, ja, jemand ist zum Glauben gekommen, ja, so, und wir sagen, der ist neu geboren. Der sieht ja eigentlich immer noch genauso aus wie vorher. So, bei manchen ist tatsächlich ein Unterschied zu erkennen. Ich habe es auch mal gesehen, wo jemand zum Glauben gekommen ist und tatsächlich, wo sein Gesicht sich total, oder von ihr, wo sich das Gesicht total verändert hat, weil sie zum Glauben gekommen ist. Das hat was gemacht, auch mit ihrem Körper. Aber als ich zum Glauben gekommen bin, bei mir war das auch ein schleichender Prozess, ja, also ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und ich kann mich nicht so richtig erinnern, das war der Moment, obwohl es da auch eingegeben hat, wo ich gesagt habe, ganz bewusst, ich will mich entscheiden. So wie auch Jochen das gezeigt hat am Anfang mit den guten Werken, ja. Die Entscheidung, die liegt bei mir, ja. Nicht die Werke sind als erstes, dass ich irgendwas tue, sondern erst ist der Glaube da. Gott hat was in mir gemacht und dann kommt von mir frei heraus natürlich, dann Werke. Ich habe das noch nie, muss ich sagen, irgendwie als Werke bezeichnet, aber das stimmt ja, ne? So wie wir es da gelesen haben, wenn wir irgendwie was tun, uns für Gott einsetzen oder für den Nächsten, vielleicht auch auf der Straße irgendwie Müll aufheben, all das gehört dazu, ja. Was sind Werke? All das, wo Gott uns verändert hat und wo wir das dann nachher ausleben. Das, ja, das nochmal vorweg. Ich habe meine Bibel verloren, aber ich bete einfach dafür, dass sich jemand gefunden hat, der vielleicht auch genauso ein gleiches Erlebnis hat, wie diese eine wunderbare, wie dieses Wunder, dass jemand da zum Glauben gekommen ist im Gefängnis. Wir wollen heute darüber sprechen, über Gebet. Ja, also die Jahreslosung ist, ja, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und ich weiß nicht, letzte Woche war Werner da, oder? Und der hat bestimmt auch darüber gepredigt, oder? Oder nicht? Oder über was anderes?
Über die Berge.
Über die Berge hat er gepredigt. Okay, ich hatte gedacht, er hat vielleicht auch über die Jahreslosung gepredigt. Sie soll auf jeden Fall. Ja? Hat er. Okay. Ich möchte auf jeden Fall, also ich kann aus dieser Jahreslosung ganz viel herausziehen und will eine Grundlage legen. Und zwar heißt es, ich glaube, hilf meinen Unglauben. Das spricht ja der Vater in dieser einen Geschichte, der seinen Sohn da mitgebracht hat und zu Jesus und zu seinen Jüngern geht und erstmal auf die Jünger dann trifft und sagt, macht ihn gesund. Ne? Also er selber erkennt das irgendwie an den Symptomen und sagt, ja, da ist ein Geist eingetreten. Ne? Wenn man jetzt mal von der ärztlichen Seite herguckt, würde man sagen, da fehlen nur noch zwei Symptome und dann könnte man sagen, das ist Epilepsie. Aber darum soll es gar nicht gehen, was es jetzt nun gewesen ist, sondern wenn wir jetzt mal gucken, da kommt dieser Vater mit seinem Sohn denn da an und dieser Sohn, der kann einfach nicht richtig leben, der ist davon auch eingeschränkt. Und das passiert auch tatsächlich dann, auch wenn man das dann mal so weiterliest, ich will das gar nicht so darauf vertiefend eingehen, das will ich auch nochmal demnächst machen. Dann ist es auf jeden Fall so, dass diese Jünger versuchen dann ihn zu heilen, ja, diesen Sohn, und sie schaffen es nicht. Warum? Das steht ja jetzt auch nicht, aber wir lesen nachher später, Jesus hat es geschafft. Jesus hat diesen Sohn geheilt. Und dann ist davor noch genau diese Passage, wo dieser Vater so verzweifelt ist und ihm das alles erklärt und sagt, hier, ja, so und so steht's um meinen Sohn und so lange hat er es, nämlich schon seit Geburt. Und dann sagt er einfach, ich glaube, dass du das schaffen kannst, Jesus. Hilf meinem Unglauben. Er kann sich das nicht vorstellen. Ja, dass Jesus das vollbringen kann, aber er glaubt fest daran, vielleicht hat er auch von Jesus vorher gehört, wie er auch woanders Wunder getan hat, aber für ihn ist das etwas ganz Neues und er kann sich das, ja, da ist etwas, ein Glaube, den er hat, aber der so zaghaft ist und der mit dem Unglauben vermengt ist, ja. Und das sage ich von mir ganz frei heraus, bei mir ist mein Glaube so. Er ist immer verbunden mit Zweifel und auch mit Unglaube. Dann wäre es auch kein richtiger Glaube. Ich will wissen, wie das mit Jesus ist, wie das mit Gott ist. Und deswegen bin ich auch ganz viel unterwegs und versuche mir viel zu erklären. Deswegen habe ich Theologie studiert und immer wieder triffst du darauf, dass du fragst, hä, wie ist das? Wie kommt das zusammen? Und ja, wenn man dann nachher dann schaut, auf der ganzen Welt glauben Menschen. Die haben irgendwie eine Sehnsucht danach, dass es Gott gibt. Und es hat mal einer gesagt, so wie es, dass es Wasser gibt, erkennst du daran, dass jemand Durst hat oder dass man durstig ist. Und dann würde ich sagen, genauso, auch wenn die Menschen nach Sehnsucht nach Gott haben, kann man eigentlich daran erkennen, dass es auch einen Gott geben muss. Das ist gewagt, aber so habe ich Jesus auch erfahren, dass wenn ich nach ihm gesucht habe, dass ich ihn auch gefunden habe. Und wenn ich gebetet habe, habe ich ihn auch erfahren. Nicht ganz direkt, also ich habe ihn noch nie gesehen, aber ich glaube das. Und da ist immer wieder in mir es ist in mir so der Glaube ganz nah neben dem Unglaube. Und ich bete immer wieder und ohne dass ich Gott sehe, ja, aber ich bete und weiß irgendwie, Gott ist trotzdem da. Geht euch das auch so? Ich weiß nicht. Glaube und Unglaube hängen ganz eng zusammen. Ich habe noch nie einen Christen getroffen, der mal zu mir gesagt hat, du, ich habe heute viel zu viel gebetet. Ist euch das schon mal jemand aufgefallen, der es mal gesagt hat? Das habe ich noch nie gehört. Ja, eher andersrum. Und auch von mir kann ich das sagen, ich habe eher viel zu wenig gebetet. Und es soll darum heute gehen, um Gebet, um wirklich diesen Gott, ich will diese Grundlage legen von auch diesen, wenn der Vater sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben, das alles beruht auf die Begegnung zwischen Mensch und Gott. Und das ist für uns Menschen in der Verbindung mit Gebet vor allen Dingen heutzutage. Der Vater hatte Jesus vor sich und hat aber auch geglaubt, dass Gott, sein Vater, durch Jesus es vollbringt. Wir haben heute nicht Gott direkt da und können darauf vertrauen, aber dass er da ist. Ich will ganz von Anfang anfangen, nämlich von Adam einmal sprechen. Adam ging mit Gott spazieren, so steht's im Genesis, ganz am Anfang, im ersten Buch Mose. Er ging mit ihm spazieren und dann steht in Kapitel 5 dann weiter, Henoch wandelte mit Gott. Und auch dann weiter, Noah wandelte mit Gott. Was bedeutet das? Das heißt jetzt für mich, ja, wenn ich das jetzt so direkt lese, irgendwie, er geht mit denen spazieren. Aber das ist, glaube ich, nicht damit gemeint. Ich denke, das ist ein Gespräch, was Noah da mit Gott hatte. Adam ging mit Gott im Garten. Sie haben miteinander gesprochen. Sie haben miteinander gelebt. Und so ist es. Gott ist nicht leibhaftig mit ihm spazieren gegangen. Ich habe gesagt, Gott hat man noch nie gesehen. Kein Mensch hat Gott bisher gesehen. Und ich habe Gott auch noch nie gesehen. Aber genau dann fällt ja Beten für mich auch schwer. Eine Frau hat mal gesagt, ich bete die ganze Zeit. Und es ist schon fast irgendwie so, wenn ich jetzt zu einem Freund mal sage, ey, du komm mal zu Besuch, ich will mit dir Kaffee trinken, ja. Und der kommt nicht. Okay, dann fragst du ein zweites Mal, enttäuscht sie trotzdem. Wenn das aber 20 Mal passiert und diese Person kommt nicht und kommt nicht auf diese Einladung, dann ist diese Frau, das hat sie gesagt, da wäre sie schon sauer. Und genauso sagt sie, erlebt sie das mit Gott. Ja. Wo ist dieser Gott? Ich will darüber sprechen, dass es trotzdem so ist, dass wir mit Gott reden können und dass er anders ist, als vielleicht ich auch es vorher gewohnt bin oder war, dass Gott eigentlich immer da ist und immer ansprechbar ist, unabhängig davon, was wir denken, was wir fühlen, ob Gott da ist. Beten fällt mir schwer, vielleicht auch deswegen, weil ich immer in einem Ritual gedacht habe. Ich habe immer gedacht, ich setze mich hin und ich bete. Ja? So wie wir auch den Gottesdienst auch angefangen haben, mit einem Gebet, mit fest formulierten Worten. Und dann betet man das und dann sagt man Amen und dann ist Schluss und dann geht eine andere Beschäftigung weiter. So wie wir auch jetzt hier im Gottesdienst einfach dann, weiß nicht, Lieder gesungen haben oder so. Und dann geht es irgendwie weiter. Natürlich, wir haben es auch schon mal thematisiert, die Gebete gehen weiter. Wir sagen auch manchmal Lobpreis, da geht das Gebet weiter, wenn wir singen, ja. Aber ich habe irgendwie gemerkt in meiner Kindheit und auch in dem Spielkreis, wo ich war, da haben wir schon früh das Beten kennengelernt und es wurde uns so beigebracht, auch im Kindergottesdienst. Es war immer verbunden mit Händefalten, ja, so ganz direkt. Aber Leute, vom Händefalten steht nichts in der Bibel, tatsächlich nicht. Das wird ja schon mal bewusst geworden. Steht irgendwo in Sprüche oder so, die Faulen falten die Hände, wenn sie sterben oder so. Das steht da irgendwie in Sprüchen, ja. Aber sonst von Händefalten steht da wirklich gar nichts. Und auch nicht, dass wir die Augen schließen, ja. Davon steht da auch nichts. Das ist etwas, was wir machen, damit wir uns besser konzentrieren können, ja. Aber ich will heute auf das zu sprechen kommen, dass Gott nicht nur immer in dieser Bewegung da ist, wenn wir die Augen zuschließen und die Hände falten, sondern dass Gott noch viel dichter da ist und viel näher da ist. Im Kindergarten in Lensahn habe ich das gesehen, wie die Erzieher den Kindern beibringen. Das ist so ein Spruch, ich kann ihn nicht mal auswendig, aber, oder ich habe ihn auch gar nicht gelernt. Aber wir falten jetzt die Hände, werden jetzt ruhig und still und so weiter und machen unsere Augen zu und dann wird gebetet. Ne? Und dann ist das auch ein Kindergebet, was fest formuliert ist. Aber ein Gebet bedeutet eigentlich ein Gespräch mit Gott führen. Das ist nicht nur, du sagst etwas und dann ist vorbei. Wir kommen da gleich drauf. Wir schlagen jetzt auf Johannes 15 und ich lese den Vers 5 vor, auf den diese Predigt gründen soll. Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun, das sagt Jesus. Und ich bleibe nur bei diesem einen Vers stehen oder bei diesem einen Satz. Wer in mir bleibt und ich in ihm. Darum soll es heute gehen. Was bedeutet das? Im Neuen Testament kommt 194 Mal vor diese Verbindung Christus in uns oder wir in Christus. Ist euch das auch mal aufgefallen? Diese Formulierung, dass wir in Christus sind oder Christus in uns lebt. Und genau darum soll es heute gehen. Wir sind eigentlich nie getrennt von Jesus, wir sind nie getrennt von Gott. Ich habe immer so gebetet. Weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ich habe mich dann hingesetzt, meistens am Abend habe ich gebetet, und dann habe ich meine Gebetsformulierung so gewählt, dass ich gehofft habe, dass meine Gebete dann auch durchdringen zu Gott. Ich habe dann gebetet, bewahre mich morgen bei der Klausur und schenk mir wenigstens nur eine 4 oder so. Und dann habe ich aber das Gefühl gehabt, irgendwie das dringt nur durch. Nun kommt nur irgendwie so ein paar Zentimeter. Und dann habe ich das nochmal gebetet. Und zwar so, dass ich das Gefühl hatte, es kommt bei Gott auch an. Und das habe ich auch schon von vielen anderen mal gehört, dass sie gesagt haben, ich habe das Gefühl, wenn ich bete, kommt mein Gebet immer nur bis zur Decke und kommt nicht weiter. Kennt ihr das auch? Das Gefühl, mein Gebet dringt überhaupt gar nicht durch. Und ich muss sagen, wenn ich bete, ist es doch eigentlich so, ja, ich kann dann nochmal beten. Es kommt dann irgendwie vielleicht gefühlt doch nochmal drüber durch das nächste Zimmer, dann durch das Dach und dann irgendwann die Atmosphäre. Ja, ist das so? Ich sag dir, mein Gebet muss erst gar nicht so weit kommen. Wisst ihr, Gott ist schon längst unterhalb der Decke. Der ist auch hier unterhalb der Decke. Der ist schon längst bei uns. Der ist hier. Jesus ist hier. Wir brauchen auch erst gar nicht richtig anfangen zu beten, dass wir Gott irgendwie herbeiholen müssen. Auch das ist manchmal in meinem Kopf so gewesen. Das Gebet ist eigentlich nur ein Moment, in dem wir einfach sofort mit Gott reden und er ist schon hier. Gebet ist eigentlich nichts anderes als Gemeinschaft. Gemeinschaft mit diesem Gott, der eigentlich schon längst hier ist, der unterwegs ist, mit uns wandelt, mit uns geht, wie mit Adam auch unterwegs ist. Es ist nur so, dass Gott die ganze Zeit neben uns so herläuft vielleicht auch oder auch in uns ist. Aber ja, wir müssen uns auch die Zeit für ihn nehmen. Wie ist es beim Essen? Da entsteht doch Gemeinschaft, oder? Wenn wir jetzt auch nach dem Gottesdienst uns zusammensetzen und Kaffee trinken, das werde ich am Ende dann so sagen, ne? Und ihr seid noch herzlich eingeladen, noch zu bleiben und Kaffee zu trinken. Was steht eigentlich dahinter? Nicht der Kaffee. Was dahinter steckt, ist die Gemeinschaft. Zu bleiben. Kaffee im Anschluss. Und Jesus, ist der nicht mein bester Freund? Und habe ich eigentlich schon mal eine Kaffeetasse mit Jesus getrunken? Das ist mal so eine ernst gemeinte Frage. Ich habe mir das jetzt vor ein paar Monaten mal angewöhnt, das tatsächlich mal zu machen, dass ich mein Mittagessen, was ich jetzt im Moment ja alleine gegessen habe, ganz bewusst mit Gott gegessen habe und ihm einfach alles erzählt habe, was mir auf dem Herzen lag. Aber dazu musste ich erstmal durchdringen, dass das wahre Gebet ist. Klar, wir haben vorformulierte Gebete, Kirsten hat auch davon erzählt und auch von freien Gebeten und so. Jesus hat seinen Jüngern vor allen Dingen gelernt, das Herz auszuschütten. Das, was dich beschäftigt, das schüttest du aus. Das Größte, was du geben kannst in deinem Leben, ist Zeit. Zeit mit deinen Freunden, wenn mit denen Tee trinkst oder Kaffee trinkst und mit denen unterwegs bist und mit denen redest, nicht nur redest, sondern auch zuhörst. Und diese Zeit verdient auch dein Gott. Und Gemeinschaft bedeutet also Zeit verbringen. Es ist nicht immer möglich, tagtäglich ganz bewusst immer mit Jesus zu leben. Ich habe auch meine Arbeit zu tun, ja, und nicht immer mit so die Worte auszugeben und alles, was ich tue, so zu teilen. Aber der Unterschied ist vielleicht auch, der für uns wichtig ist, im Gegensatz dazu, dass ich vielleicht anderen nicht immer die Zeit nehmen kann, ist Jesus immer da. Und er ist da. Und mit ihm kann ich immer reden. Der Hüter der Israels schläft und schlummert nicht. So steht es im Alten Testament. Doch was nun soll ich Gott erzählen? Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Also wenn ich gebetet habe, mein Gebet hat immer so nach 2 Minuten oder nach 3 Minuten geendet. Dann war ich durch mit meiner Liste. So, dann habe ich gebetet, bitte schenk meiner Familie Gesundheit. Dann habe ich vielleicht noch die verfolgten Christen noch auf dem Zettel gehabt, mit dem Open Doors Heft, was ich noch hatte. Und habe dann für meine verfolgten Geschwister gebetet. Das habe ich getan. Aber verdammt nochmal, das will doch Gott gar nicht wissen. Ja. Das ist gut, dass wir für die verfolgten Christen beten. Es ist gut, dass wir für unsere, für die Familie beten, ja. Aber was Gott wirklich will, ist Gemeinschaft mit mir. Er weiß doch schon längst alles. Er weiß doch alles das, was ich schon bete. Ja. Das hat er schon längst auf dem Zettel. Aber nicht wichtig ist, für ihn ist nicht wichtig, was ich bitte, sondern ihn ist wichtig, wer da bittet. Und mit mir Zeit zu verbringen. Gott möchte nicht etwas Neues von mir hören, er will vor allen Dingen mich hören. Und mich immer wieder hören. Ich erinnere mich daran, dass ich, das ist noch gar nicht so lange her, da habe ich mich mit meiner Frau unterhalten, da war sie noch nicht meine Frau, und sie hat erzählt, dass sie mit ihren Neffen gespielt hat. Und da hat sie mir alles erzählt, was sie mit ihnen gemacht hat. Ja. Und dann bin ich auf einen so einen Neffen gestoßen. Am nächsten Tag oder am übernächsten Tag war das dann direkt. Und dann wollte er mir erzählen, was er dann mit meiner Frau gemacht hat. Dann habe ich doch nicht gesagt, halt mal deine Klappe, ich habe das schon alles von meiner Frau gehört. Ich wollte von diesem Neffen, Mika heißt er, von ihm das ganz genau hören, was er erlebt hat, weil ich das von ihm hören wollte. Weil ich ihn so wertschätze, weil ich Zeit mit ihm verbringen will, weil ich ihn liebe, weil ich ihn wirklich auch gern habe. Und genauso ist das mit Gott und uns auch. Klar kennt er alle unsere Sorgen und oder das, was wir ihnen erzählen wollen. Und das müssen wir einfach auch mal raushauen, ja. Und Klagen gehören auch dazu. Vielleicht auch, dass wir Gott mal nicht verstehen, ja. Und das ist auch so wichtig, nicht einfach nur da zu bleiben, einfach vielleicht nur die christlichen Floskeln auszuholen und ja Gott, ich danke dir oder ich lobe dich und so eine heilige Stimmung vielleicht irgendwie aufmachen, so engelsfromm, ja. Nee, dann, wenn du das machst und das beibehältst, dann merkst du ganz schnell, dass deine eigentliche Seele im Untergrund eigentlich was ganz anderes denkt. Ja? Die denkt nämlich, ey Gott, du bist auch mal ein Arschloch. Ja, tatsächlich. Und das einfach mal auszusprechen, einfach mal zu sagen, ja, das tut einfach auch mal gut. So denke sie, du kannst jetzt vielleicht sagen, ey, das hast du doch nicht echt gesagt, ja. Aber so ist es in meiner Seele manchmal, dass ich denke, ey Mann, warum kannst du mir nicht das und das mal einfach mal erfüllen, ja. Und das ist so wichtig, da auch ehrlich zu sein und auch ehrlich mal Gott alles auszukotzen, was einem einfach auch mal auf der Seele brennt. Und dieser Gott hält das aus. Wenn ihr in die Psalmen guckt, dann ist genau das da. Dann findet ihr genau das da. Und Gott hält es aus. Alles, was wir ihnen auskotzen. Und nein, natürlich nicht. Gott ist der Hochheilige für mich. Ja. Aber ich weiß, dass dieser Gott auch nicht alles, das, was ich bete, wirklich auch, dass er das auch umsetzt, ja. Der David, der betet einfach mal, schenkt, dass meine Feinde im Blute verrecken, ja. Meinte, Gott setzt dieses Gebet, diesen Psalm so um. Ey, zum Glück nicht, denn wären schon viele Leute tot, was ich gebetet habe, ja. Nein, wir können ehrlich beten, wir können Gott alles rausgeben, was uns beschäftigt. Und das ist so wichtig, denn dann kann auch vielleicht auch mal das andere passieren, dass wir an unserer Seele krank werden. Wenn wir nun einfach nur alles happy clappy, Wolke 7, Gott, du bist ja so gut zu mir. Wenn wir dabei bleiben, ja, dann ist es nicht das, was Gott will. Gott will Gemeinschaft mit uns. Er will wirklich ehrliche Gemeinschaft. Und hast du es nicht selber erlebt, vielleicht bei Freunden oder vielleicht auch in der Ehe, da kommt es auch mal zu einem Streitgespräch. Und dann haust du auch mal Dinger raus, wo du später sagst, ey, das tut mir leid. Und das darf ich bei Gott auch. Ja. Gott will nichts Neues von mir hören. Das weiß er schon alles direkt. Er will vor allen Dingen als allererstes mich selber hören. Er will mich. Er will dich und mich im Gebet. Es gibt nichts Neues, was er hören will. Aber sag's ihm, weil er dich hören will. Bonhoeffer hat mal gesagt, es ist wichtiger, mit Gott über Menschen zu reden, als mit Menschen über Gott zu reden. Ich lese nochmal vor. Es ist wichtiger, mit Gott über Menschen zu reden, als mit Menschen über Gott zu reden. Sprich mit deinem Gott. Sprich mit Gott über Familie, über Schwierigkeiten auf der Arbeit, über Gemeinde, über Personen, die dich hier in dieser Gemeinde, die du siehst, sprich mit ihm. Und weißt du, was dann passiert? Dann verändert Gott dich, deine Gedanken. Sein Geist kann uns verändern. Gott alles auszukotzen, deine Gedanken zu teilen, kann dir gut zuteil werden, wenn du das tust. Ich habe gesagt, 194 Mal kommt dieses in Christus vor, dass Christus in uns lebt, beziehungsweise wir in Christus. Das ist so unmittelbar miteinander verschränkt in der Bibel. Wozu steht das da? A, dass mir die Sünden vergeben werden, ja? Wozu muss Christus in mir wohnen, dass mir die Sünden vergeben werden? Oder um mich einmal in den Himmel zu bringen vielleicht? Wozu muss Jesus in dir leben? Ich sag, um die Sünden zur Vergebung, nee, das kann er auch vom Himmel her machen. Das, oder vom Kreuz her, ja. Das hat er einmal getan. Wozu, ja, auch das andere, ne? Also, um einmal im Himmel, mich in den Himmel zu bringen, nö. Das wird er einmal später machen. Also dazu muss er nicht in dir wohnen. Ja. Er will Gemeinschaft mit dir. Jesus will Gemeinschaft mit dir. Gott will Gemeinschaft mit dir. Er will mit dir reden. Er will mit dir sprechen. Wir schauen in Johannes 17,20 ein. Und dort steht von Jesus, der sagt, ich bitte aber nicht allein für sie, also für diese Menschen, die er sieht da, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich lese nochmal vor. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen auch sie in uns eins sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Es geht für uns Christen um nichts anderes. Auch in unserem Glaubensleben, dass wir zur Gemeinde kommen, dass wir beten oder Bibel lesen oder dass wir überhaupt leben, um nichts anderes als um Gemeinschaft mit unserem Heiligen Vater. Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und mit ihm das Leben zu teilen. Wir leben nicht alleine. Wenn du zu jemandem kommst, zu jemandem gehst, bist du immer in der Überzahl. Wusstest du das? Ja. Der Gott ist mit dir. Du kannst vielleicht auch sagen, du bist vierfach mehr. Der Gott, der Vater, Jesus Christus und der Heilige Geist ist mit dir. Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft soll gelebt werden. Es ist nicht einfach nur eine religiöse Haltung. Als ich sozusagen das Christsein gelernt habe, war das irgendwie was ganz anderes, als ich doch jetzt irgendwie weiter und weiter entdecken muss, was ich lese, was Christsein eigentlich bedeutet. Es ist natürlich aber auch nicht leicht, ne? Es ist nicht einfach nur so, dass ich also Gott einfach nur alles auskotze und ausspreche und dann sage ich mein Amen. Zack, und das war's. Wenn du ein Gespräch mit jemandem führst, stell dir vor, du bist verheiratet und sagst deinem Partner einfach immer nur das, was dich beschäftigt, und das vielleicht zu 98%, und vielleicht zu 2% sagst du auch mal irgendwie Danke oder ich finde das gut, dass du das und das gemacht hast. Ey, dann würde ich dich sofort zu einem Eheberater schicken, ja, wenn du das machst. Aber genauso sah mein Gebetsleben früher aus. Ja. Beten heißt auch zu hören, was Gott zu sagen hat. Und das möchte ich auch mit euch in diesem Jahr noch ein bisschen weiter besprechen. Das Gebet noch viel, viel mehr heißt, dass wir auch, Gott hat auch was zu sagen, auch direkt zu dir. Und das kann natürlich Gedanken tun, das kann natürlich die Bibel tun, auch durch andere Menschen. Aber Gott will auf jeden Fall nicht nach diesem Amen, dass du dieses Gespräch einfach abbrichst. Was heißt Amen überhaupt? Was heißt denn das eigentlich? So soll es sein. Das heißt nicht, ich beende jetzt damit das Gespräch und gehe weiter. Es ist nicht ein Ende dieses Gesprächs, ja. Es hat Hans-Peter Reuer, der schon verstorben ist, immer gesagt, nach dem Amen bete weiter. Und das möchte ich dir mitgeben. Dass du nicht nur bei diesem Gebet stehen bleibst und sagst vielleicht, jetzt habe ich es geschafft, meine 2 Minuten zu beten. Und jetzt sage ich ein Amen. Und ich sage dir, mach weiter. Bete einfach weiter. Sag Gott noch genau das, was dich noch beschäftigt, was dir auf der Seele brennt. Ey, das und das ist mir heute passiert und da fühle ich mich unwohl. Und es ist doch so. Wir brauchen das auch, dass wir jemandem etwas sagen und Gott ist der Erste, der es hören will. Der will es wirklich hören. Es hat mal ein Arzt gesagt, ich weiß nicht, wie er das rausgefunden hat, aber dass wir so um die 7000 Gedanken am Tag denken. Keine Ahnung, kann ich nicht so überprüfen, aber auf jeden Fall ist da was dran, nämlich, dass wir viel denken am Tag. Und jetzt stell dir vor, und da will ich dich herausfordern, dass du diese Gedanken, die du denkst, einfach nicht nur für dich behältst, sondern nimm das einfach mal so als Idee mit, sondern dass du diese Gedanken wirklich übst, einfach deinem Gott dann auch zu erzählen. Dass du sie einfach doppelt durchgehst. Und das ist nicht nur so, dass ja, am Morgen vielleicht es mal wichtig ist, bevor ich aufstehe, das tut mir wirklich gut, ein Ritual zu haben, sozusagen, das ist wirklich gut, so den Tag zu starten, Gott wirklich alles in die Hände zu geben und ihn vor allen Dingen auch zu loben und zu danken und wirklich mir bewusster werden zu lassen, dass Gott groß ist und ich eigentlich gar nicht richtig viel machen kann, es hängt an seiner Gnade sowieso. Ich kann am Tag ganz viel leisten Und mit einem Nu kann sowieso alles weg sein. Es ist tatsächlich so. Ich habe es so häufig erlebt. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet und am nächsten Tag hat der Kunde gesagt, nö, ich. Das ist dann tatsächlich passiert. Er wollte dieses Teil, was ich da gemacht habe, in einem anderen Holz haben. Ich habe. Du denkst, und so kann es im ganzen Leben passieren. Wir sind angewiesen auf Gott. Ja, und wir müssen ihm unser Leben geben. Warum nicht jetzt? Immer wieder sind wir angewiesen auf seine Gnade. Das ist wichtig, am Anfang vielleicht auch so zu starten oder auch zur Mittagszeit einfach ein Gebet zu beten und Gott nicht nur für das Essen zu danken, sondern einfach auch ihm zu erzählen, ey, wie war es eigentlich vorher? Was habe ich eigentlich alles gemacht? Was habe ich schon erreicht? Wo sind meine Wünsche? Was ist es eigentlich, was mich beängstigt? Was ist das, was mich freut? Was ist es würdig, Gott zu erzählen? Das ist eigentlich alles. Gott will Gemeinschaft mit uns. Beten ohne Unterlass steht in der Bibel. Betet ohne Unterlass. Vielleicht heißt es genau das. Nicht nur zu Tageszeiten oder zu festen Gebetszeiten, vielleicht auch nur zum Gottesdienst zu gehen und da zu beten, sondern wirklich dein ganzes Leben Gott zu geben und es als ein ununterbrochenes Gebetsleben zu sehen. Gott nicht alles nur vorzuhalten und wie ein Telefonbuch einfach vorzulegen, zack, 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 sondern auch darauf zu warten, dass Gott auch spricht. Darauf wollen wir nochmal in den nächsten Monaten eingehen. Es ist wichtig, Gott als Gesprächspartner zu sehen. Was bedeutet Christus in uns? Was bedeutet, dass wir in Christus sind? 194 Mal steht es im Neuen Testament. Es ist das Zentrum, mit Gott verbunden zu sein. Es ist das, wofür wir leben. Warum bist du auf dieser Erde? Gott könnte dich auch schon jetzt hochholen. Gott hat einen Auftrag für dich. Gott hat deswegen auch Christus in dich hineingegeben, weil du es sowieso nicht alleine schaffst. Die Aufgaben, anderen Menschen Zeugnis zu sein. Du brauchst Christus in dir. Und du brauchst Christus vor allen Dingen deswegen, diese Botschaft, die muss raus. Jesus hat sie überall gepredigt. Dein Vater liebt dich. Dein Vater liebt dich und er will Gemeinschaft mit dir. Und das ist das Erste, worum es geht. Dann ist vielleicht der Auftrag da, geht hinaus und mache zu Jüngern und so weiter. Aber es geht als allererstes um die Beziehung. Was willst du denn auch den anderen Leuten erzählen? Von einem Gott, mit dem du überhaupt nicht unterwegs bist, mit dem du wenig Begegnung hast, Gott selber wird durch dich Zeugnis sein. Und das ist das, wovon er spricht, wenn Jesus sagt, ihr seid Salz, ihr seid Licht. Du bist es schon, wenn der Vater in dir lebt. Ich lese nochmal den Vers aus Johannes 15 vor in 5. Da steht, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Wer in mir bleibt und ich in ihm, lasst uns im Gebet weiterbleiben und lasst uns beten. Lasst uns aufstehen dazu, zu unserem Heiligen Vater. Vater, danke, dass wir zu dir kommen können, so wie wir sind. Danke auch, dass du zu uns gekommen bist, wie du bist, nämlich voller Liebe. Dass du deinen Sohn für uns hergegeben hast, dass wir frei sind von all dem Müll, auch dem Müll, der in uns ist, und dass wir den auch jeden Tag immer bei dir abladen können. Danke dafür. Danke, dass wir nach dem Amen weiter beten können und mit dir verbunden sind. Danke, dass du wissen willst, was in uns ist. Und dass du uns liebst. Danke, Herr. Danke, dass du in uns lebst und dass du dadurch auch eine Riesenveränderung in uns bewirkt hast und auch noch weiter bewirkst. Und ich bitte dich für dieses Jahr, was jetzt hier ganz frisch angefangen hat, dass wir das wirklich dir geben können und darauf vertrauen können, und das tun wir jetzt, dass du in uns wirkst und in uns größer wirst. Dass wir erwarten können von dir viel mehr, als wir vorher erwartet haben. Wir wollen Gemeinschaft mit dir, wir wollen Gemeinschaft auch mit dieser Gemeinde hier, mit deinen Brüdern und Schwestern, mit deinen Kindern. Danke, dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir dich haben, Herr. Und ich bitte dich, dass du jeden von uns auch das schenkst, dass wir ein Segen für den anderen sein können, weil du in uns lebst. Herr, sprich du in uns und rede du zu uns. Und wir wollen auch zu dir reden und wir wollen unser Leben, was wir leben, nicht alleine leben, sondern mit dir teilen, und hilf uns dabei. Amen.